Lesen wir heute Morgen in Epheser, Kapitel 4, Vers 7. Nachdem Paulus redet von einem würdigen Wandel, Wandel gemäß der herrlichen Berufung, in welche wir berufen worden sind, und nachdem er redet von der realen Basis unserer Einheit, redet er hier von Gottes Plan, sein Volk zu vereinen in Erkenntnis und Glauben und sein Volk insgesamt zur vollen Mannesreife zu bringen in Christus. Und dieser Plan setzt voraus die tatkräftige Zusammenarbeit von begabten Gliedern am Leib Christi. Unter diesem Gesichtspunkt werden wir heute in unser Thema einsteigen, dienen einander, Gaben einsetzen. Ich möchte wirklich heute das unter dem Motto behandeln, wenn Führer führen in Israel und wenn das Volk sich freiwillig stellte. Das alttestamentliche Gegenstück zu Epheser 4 werden wir lesen, aber auch in Buch Richter. Epheser Kapitel 4, Vers 7, jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teilen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist. Hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf das er alles erfülle. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus, auf das wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allen heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Jetzt Richter Kapitel 5. Das sind die einzigen Leute in Deutschland, die wirklich wissen, wie man Deutsch redet. Die Siegerländer. Wir Amerikaner finden das sympathisch. Und Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, sangen am selbigen Tage und sprachen, weil Führer führten in Israel. Was habe ich gesagt? Richter 5, Entschuldigung, ich bin immer noch in Siegerland. Vers 2, Deborah's Lied, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preiset Jehovah. Hört ihr Könige, horchet auf ihr Fürsten. Ich will Jehovah singen, ich will singen und spielen Jehovah, dem Gott Israels, Jehovah, als du auszogest von Seir, als du einherschrittest vom Gefilde Edoms, Da erzitterte die Erde, auch trafen die Himmel, auch trafen die Wolken von Wasser. Die Berge erbebten vor Jehova. Jener Sinai vor Jehova, dem Gott Israels. In den Tagen Shamgars, des Sohnes Anats, an den Tagen Jaels feierten die Pfade und die Wanderer betretener Wege gingen krumme Pfade. Es feierten die Landstädte in Israel. Sie feierten, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Es erwählte neue Götter, es war Streit an den Toren, ward wohl Schild und Lanze gesehen unter 4000 in Israel. Mein Herz gehört den Führern Israels, denen, die sich freiwillig stellten im Volke. Preiset Jehova. Und ihr reitet auf weiß-roten Eselinnen, ihr, die ihr sitzet auf Teppichen, und die ihr wandelt auf dem Wege singt. Fern von der Stimme der Bogenschützen, zwischen den Schöpfrinnen, dort sollen sie preisen die gerechten Taten Jehovas, die gerechten Taten an seinen Landstätten in Israel. Da zog das Volk Jehovas hinab zu den Toren. Wache auf. Wache auf, Deborah, wache auf, sprich ein Lied, mach dich auf, Barak, und führe gefangen deine Gefangenen, Sohn Abinoams. Da zogen hinab ein Überrest der Edlen und des Volkes Jehova zog zu mir herab unter den Helden. Von Ephraim zogen hinab, der Stammsitz unter Amalek ist, hinter dir, Herr Benjamin, unter deinen Völkern. Und von Machir zogen hinab die Führer, und von Zebulun, die den Feldherrstab halten. Und die Fürsten von Issachar waren mit Deborah, und Issachar gleich Barak. Er wurde seinen Füßen nach ins Tal gesandt. An den Bächen Rubens waren große Beschlüsse des Herzens. Warum bliebest du zwischen den Hürden, das Flirten bei den Herden zu hören? An den Bächen Rubens waren große Beratungen des Herzens. Gilead ruhte jenseits des Jordans. Und dann, warum weilte er auf Schiffen? Aser blieb am Gestade des Meeres und an seinem Buchte ruhte er. Zebulon ist ein Volk, das seine Seele den Tode preisgab, auch Naphtali auf dem Hohen des Gefildes. Könige kamen, sie stritten, da stritten die Könige Kanaan zu Taanach an den Wassern Megiddos. Beute an Silber trugen sie nicht davon. Von Himmel her stritten von ihren Bahnen, als stritten die Sterne mit Sisera. Der Bach Kison riss sie hinweg. Der Bach der Urzeit, der Bach Kison. Du, meine Seele, tratest die Stärken nieder. Da stampften die Hufte der Rosse von Rinnen, von den Rinnen ihrer Gewaltigen. Fluchet, Meros, spricht der Engel Jehovas, verfluchet seine Bewohner. Denn sie sind nicht Jehova zu Hilfe gekommen, Jehova zu Hilfe unter den Helden. Gesegnet vor Weibern sei Jael, das Weib Hebers, des Kenitas, von Weibern in Zelten gesegnet. Wasser verlangte er, Milch gab sie. In einer Schale der Edlen reichte sie geronnene Milch, ihre Hand streckte sie aus nach dem Flocke und ihre Rechte nach dem Hammer der Arbeiter. Und sie hämmerte auf Sisera, zerschmetterte sein Haupt und zerschlug und durchbohrte seine Schäfe. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich. Viel lag da zwischen ihren Füßen, krümmte er sich. Viel, da wo er sich krümmte, fiel er überwältigt. Durchs Fenster schaute aus Siseras Mutter. Sie rief ängstlich durch das Gitter. Warum zaudert seine Wagen zu kommen? Warum zögern die Tritte seiner Gespanne? Die Klugen unter ihren Edelfrauen antwortete ihr, und sie selbst erwiderte sich ihrer Reden. Finden sie nicht, teilen sie nicht Beute? Ein Mädchen, zwei Mädchen auf den Kopf eines Mannes, Beute an bunten Gewändern für Sisera, Beute an buntgewirkten Gewändern, zwei buntgewirkte Gewänder für den Hals der Gefangenen. Also mögen umkommen alle deine Feinde, Jehova. Über die ihn lieben, seien wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Weil Führer führten in Israel, weil das Volk, was sich freiwillig stellte, das Volk, preiset Jehova. Wir wollen heute Abend reden weiter über Gnadengaben, aber unter diesem Gesichtspunkt, die Rolle von Führung und die Rolle des Volkes. Bud Wilkerson war der erfolgreichste Football-Trainer in den USA, wurde dann rekrutiert von einem Präsident Kennedy als der Vorsitzende des Kuratoriums für körperliche Ertüchtigung in den USA. Und einmal bei einem Profifußballspiel wurde er interviewt von dem während der zur Halbzeit, und man hat ihn gefragt, da am Fernsehen vor Millionen von Zuschauern, welcher Beitrag leistet Profi-Football-Sport für den körperlichen Zustand der Amerikaner? Und er sagte, überhaupt nichts. Und der Fernsehsprecher war ein bisschen schockiert von seiner Aussage. Er sagte, wieso? Und er sagte, wissen Sie, überlegen Sie mal, was ein Profi-Fußballspiel ist. 20.000 bis 50.000 Leute sitzen da oben im Stadion. Sie brauchen dringendst körperliche Ertüchtigung. Und 22 Männer stehen auf dem Feld und ihr dringendste Bedürfnis ist ein bisschen Ruhe und Rast. Der Beitrag von Profi-Football zu der körperlichen, zu dem körperlichen Zustand der Amerikaner. Und was können wir heute sagen von Gemeindeprofis? Außerordentlich begabte Männer und Frauen, wirklich begnadigt mit unwahrscheinlichen Fähigkeiten, anderen Leuten zu dienen, ist nicht Christentum vielerorts ein Beobachtungssport? Zuschauersport. Und du sagst, wir glauben nicht an Einmanndienst in unserer Versammlung, aber ihr praktiziert Viermanndienst wahrscheinlich. Nicht einmal, aber vielleicht vier. Und so viele sitzen im Stadion. Ah, ich verstehe Deborah sehr gut. Weil Führer führten in Israel und das Volk sich freiwillig stellte, preiset Jehova. Welche Rolle könnten die Profis spielen? Welche Rolle könnten außerordentlich begabte Menschen spielen im Hinblick auf das Wachstum der Gemeinde und das Fitsein und das Training der Gläubigen? Ich brauche eine Uhr, sonst ist es gefährlich. Es ist eine fantastische Geschichte hier in Richter 4 und 5. Ich meine, wenn du ein Christ bist, der grundsätzlich das Neue Testament liest und vernachlässigt das Alte Testament, bist du wirklich eine arme Seele. Man soll wirklich für dich beten. Das Alte Testament ist wunderbar. Irgendwie bereitet den ganzen Hintergrund für das Neue Testament. Und das Alte Testament ist so dramatisch. Die gleiche Problematik, die mit der wir heute in den Gemeinden zu tun haben, hatte Deborah als Richterin Israels. Es war eine Zeit, nicht von besonderen Fortschritten gekennzeichnet, es war nicht eine moderne Zeit, es war nicht der Grund, warum eine Frau führte in Israel, warum eine Mutter in Israel solche Aufgaben erfüllen musste. Das war nicht ein Zeichen von Fortschreiten. Das war nicht nicht weil sie modern waren. Das war, weil Israel so schwach war und so wenig unter dem Volk Gottes los war. Sie waren bedrückt von Jabin, von dem großen Kanaaniterkönig, der sich aufhielt in dem Wald der Nationen. Und Jabins Reich war gekennzeichnet von heidnischem Denken, von heidnischer Technologie. Er beherrschte Israel, alle Niederungen Israels, weil er 900 Panzer hatte. Und sie hatten nicht einmal, wie der Text sagt, 4000 Mann mit irgendwelchen Kriegsgerät. Stellt euch vor, ein 3 Millionen Volk. Und in dem ganzen Zeughaus vielleicht Kriegsgerät für 4000 Infanterie. Eine Brigade. Und der Feind hat diese hochentwickelte Technologie. Sie waren schon in die Eisenzeit durchgebrochen. Und die Israeliten immer noch in der Bronzezeit. Mit eisernem Gerät, mit eisernen gepanzerten Fahrzeuge sind sie vorgegangen. Und das ist der Grund, warum sie alle Niederungen regierten. Und nur dort im Gebirge konnten die Israeliten sich zurückziehen und einigermaßen erhalten. Sie waren früher auf die Landstraßen gegangen, wie du liest hier in Deborahs Lied. Aber jetzt müssen sie krumme Wege gehen. Jetzt können sie nicht auf die Straße einfach ihr Handel treiben und ihr Güter bringen. Sie müssen mit Rucksack über die Berge. Sie müssen weit wegbleiben von den Ebenen, wo die gepanzerten Fahrzeuge herumfahren. So war die Situation. Das Volk war nicht eins praktisch. Sicherlich in Gottes Denken waren die Israeliten ein einiges Volk, aber praktisch waren sie voneinander getrennt. Wenige Kommunikation, die Stämme voneinander abgeschnitten. Das Volk ausgebeutet von Heidentum, heidnischem Denken. Oh, das ist ein Thema in Epheserbrief, nicht wahr? Heidnisches Denken? Was herrschte unter uns und was herrscht vielerorts auch in den Gemeinden? Vers 17. Die Nationen wandeln in Eitelkeit des Sinnes, verfinstert an Verstand, entfremdet vom Leben Gottes wegen der Ungewissheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung unseres Herzens. Sie haben ihr Empfinden verloren. Menschen unterdrückt von heidnischem Denken und heidnischer Technologie. Und das, wenn ich manche Bücher von CLV Verlag lese, das ist ein wichtiges Thema, nicht wahr? Verführung der Christenheit und so weiter. Und Gott wollte sein Volk vereinen, Gott wollte sein Volk Ruhe schaffen, Gott wollte sein Volk befestigen im Lande. Was ist seine Strategie? Beachte, dass ein großes Volk, ein 3 Millionen Volk. Und wie wird Gott es tun? Deborah sagt zu Barak, hat Gott nicht gesagt, geh hinauf auf den Berg Tabor und versammelt euch zu 10.000 auf dem Berg Tabor. Und dann zieht hinab ins Tal und kämpfe gegen Sisera, dem Feldherr von Jabin. Hast du überlegt, was für eine dramatische Schlacht das ist. Das Volk versammelt sich auf dem Berg. Sisera hört, die Israeliten mussten sich oben am Berg. Es sind Tausende von denen. Er sagt, Gott sei Dank. Oh, jetzt habe ich sie. Und mit seinem gepanzerten Fahrzeug kann er Berg Tabor umsingen. Und er hat es in ihr. Sie können nicht weg. Warum hat Gott das getan? Das Herr von Barak geschickt auf einem Ort, wo sie nur dort bleiben können, um in Sicherheit zu bleiben. Sobald sie den Berg verlassen, sind sie alle tot. Warum hat Gott das getan? Warum wirft Gott durch eine Frau? Überlegt, dass der große Feldherr wird Barak den Coup de Grâce liefern? Nein. Eine Frau. Eine Frau mit ganz gewöhnlichem Werkzeug von einer Frau. Weißt du, die sagen auf Österreichisch die Männerleit und Weiberleit. Die Weiberleit damals haben es nicht so gut gehabt wie heute. Die Männer die mussten zum Tor der Stadt gehen, weißt du. Sie hatten wichtige Gespräche zu tun. Aber weißt du, die Frauen, sie mussten arbeiten. Weißt du, die Frauen, sie haben gewöhnlicherweise das Zelt aufgeschlagen. Heute ist das Männerarbeit, damals war das Weiberarbeit. Die Frau wusste mit einem Hammer und mit einem Zeltblock umzugehen. Die Frau wusste mit einer Schale voll Milch umzugehen. Die Frau hatte ihr Bereich und ihr Bereich war heilig. Was passiert, wenn ein heidnisches Herr in das Privatbereich der Familie und das heidnische Denken mit ihm zieht in das Heiligtum der Familie? Was passiert? Oh, ich sage euch, Titus' Brief sagt viel dazu in einer heidnischen Kultur. Die Aufgabe von einer Frau mit den ganz gewöhnlichen, alltäglichen Mitteln in die Hand zu nehmen und durch den Schädel eines Heiden mit ihrem Zeltblock hinzutreten, sein Denken zu zerschmettern. Das ist ein guter Umgang mit heidnischem Denken, oder? Soll dein Buch veröffentlichen darüber, weil wie man das damit umgeht. Ich meine vielleicht, ich ziehe ziemlich viel aus der Luft, aber lies genau Kapitel 4 und genau Kapitel 5. Das ist das Problem. Wenn ein Volk unterdrückt ist von Heidentum. Mag ich, wenn Sie an Gnadengaben denken, Sie denken an Männer. Ich weiß nicht, warum. Männer haben Gnadengaben. Es ist wahr, dass Männer die Aufgabe haben, zu sprechen für Gott in der Versammlung. Ja, das ist wahr. Aber dass Frauen weniger begabt sind, davon bin ich nicht überzeugt. Ich bin aber überzeugt, dass Frauen sehr oft benachteiligt sind und ihre Gaben werden nicht entfaltet, wenn die Gemeindeleitung denkt gar nicht daran, wie wir unsere Schwester fördern können. Wie ist Gottes Strategie? Es ist nicht interessant in der Bibel immer wieder, wie Gott sich darstellt in Schwachheit. Und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen. Und die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen. Eine Frau mit einem Zeltflock und einem Hammer zerschmettert das heidnische Denken. Und wie wird Gott die heidnische Technologie überwinden? Das sind unsere Israeliten. Sie sind immer noch auf dem Berg gemustert. Und jetzt kommt die Sisera, gell? Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir wirklich, weißt du, im Bach, in einem Canoe, ohne einen Ruder, gell? Was machen wir jetzt? Es ist nicht gewaltig wie Gott, wenn sein Volk 10.000 Mann, nicht einmal 4.000 Schwerter, gegen gepanzerte Fahrzeuge geben muss. Oh, es war eine kleine Wade da, ein kleiner Bach, weißt du, ausgetrocknet, wie man sieht in südlichen Ländern. Das war ein ganz unscheinbarer Bach. Über den Bach kann man schnell fahren mit einem Panzer, oder? Es ist regnet. Und oh, sieh das Drama der Geschichte jetzt. Wo 10.000 Mann und sie schauen herum und einer sagt, hast du ein Schwert? Ja, oh gut, du hast zumindest ein Schwert. Und sie ziehen hinab in das Tal gegen die Panzer. Und auf einmal kommt ein Wolkenbruch. Und der Panzer mit seinem Pferd, weißt du, das ist wirklich ein großer Vorteil.
This is riding.
Und auf einmal dein Kriegsgerät, auf dem du dich verlassen hast, deine Macht, deine Technologie ist zum Verhängnis. Und Sisera läuft davon, weil kommt nicht weiter mit seinem gepanzerten Fahrzeug. Und was ist die Strategie Gottes? Wie wird Gott die Schlacht gewinnen? Letztendlich, Geschwister, der hinaufgestiegen ist in den Himmel, ist hinab in das Tal, in aller Schwachheit, bis in die tiefsten der Erde. Ihn ist er hinab gezogen, wie Barak und sein lächerliches Heer. In Schwachheit und in Torheit. Wie kann das Gott sein? Wie kann das Allmacht sein, wenn ein Mensch hängt in Schwachheit, in Ohnmacht sozusagen an einem Kreuz? Das ist für ein Grieche die höchste Torheit. Aber Freunde, das ist für Gott Weisheit. Heidnisches Denken. Gipfel des heidnischen Denkens ist den Vergleich mit Gottes Torheit. Nur Torheit. Ja, unser Herr Jesus verließ die Sicherheit des Berges und zog in das Tal, hinabgestiegen in Schwachheit. Und dann ist er hinaufgestiegen. Und er hat Gefangenschaft gefangen geführt. Das ist so toll. Die Mutter von Sisera hat Angst. Warum kommen seine Wagen nicht? Wo ist die Beute? Ich hätte ein paar Sklavinnen. Weißt du, ein paar aus Israel, ein paar Sklavinnen, das wäre nicht schlecht. Wir werden alle ein paar bekommen, oder? Warum kommt er nicht zurück? Er wird seine Gefangenen gefangen führen, sagt sie am Ende des Textes. Aber nein, Barak wird seine Gefangenen fangen führen. Die Fänger, die ehemalige Unterdrücker der Juden, sind jetzt gefangen geführt. Er hat Gefangenschaft, die Fänger gefangen geführt. Und das hat der Herr Jesus auch. Ist das nicht, was Paulus meint in 2. Korinther Kapitel 2? Wo er sagt, in Bezug auf seine Evangelisationstätigkeit, Vers 12. Meine Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzuge umherführt in Christo und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Wir sind Gott ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zu Tode, den anderen ein Geruch vom Leben zu Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Erinnert uns an die Szenen der siegreichen römischen Feldherren. Nach einem Feldzug nach Gallen kehrt der römische Feldherr zurück. Der große General wird dann in einem Umzug vorgeführt vor den begeisterten Volksmengen Roms und bekommt persönliche Audienz mit dem römischen Kaiser und gekettet vielleicht an das Rad seines Streitwagens ist ein großer aus Gallen, der die Oberlinie. Als die Oberlichtstaat gekettet an seinem Streitwagen. Und die Leute sind gebeugt, sie müssen sich beugen unter der Stange. Man, Weihrauch wird verbrannt, Blumen werden geworfen zum Feiern den großen Sieg. Das war ihre Art von Feuerwehr. Ja? Sie haben Blumen geschmissen in die Volksmenge und man hat es gerochen. Wunderbar der Geruch. Für manche? Manche Gefangenen werden überleben den Tag und manche nicht. Wir machen ist das ein Geruch von Tod zu Tode und zum anderen von Leben zu Leben. Und hier ist Paulus gekettet an den Streitwagen Christi. Ah, er ist hinaufgefahren in der Höhe. Er hat Gefangene gefangen geführt. 2. Timotheus Kapitel 1. Der einzige Unterdrücker der Christen, der Gottes Volk unterdrückt hat und gefangen geführt hat, tatsächlich. Ihm ist große Gnade verliehen. Christus hat ihn eingespannt in den. Und für das ist Paulus sehr dankbar. Ist das nicht, was Epheser 4 bedeutet? Er ist hinabgestiegen in Schwachheit. Er ist hinaufgestiegen, auf dass er alles erfülle. Und in seinem Triumphzug nahm er Gefangenen, manche große, obelixartige Gefangenen. Paulus und Petrus und andere. Und er hat diese Leute gegeben als Gaben an die Versammlung. Apostel und Propheten, die mit unwahrscheinlicher Vollmacht das Wort Gottes verkündigen. Evangelisten mit einem himmlischen Anliegen, ein brennenden Herzen mit ungeheurem Einsatz und Wirksamkeit in der Überzeugung und Überführung von Ungläubigen. Und Lehrer, die in der Lage sind, Gottes Volk zu unterweisen, Gottes Volk zu zeigen, wie Gott ist und wo es lang geht und wie man lebt für ihn. Und dann Hirten, Menschen, die auf eine ganz praktische Weise Leuten helfen, die Schrift anzuwenden in ihrem persönlichen Alltag. Ja, Gott hat gewaltige Gefangenen geführt und Menschen Gaben gegeben. Oh, denk an die Menschen. Paulus und Petrus. Luther, der harte Bursche. Menno Siemens, der Pastorlehrer, der verfolgte Wiedertäufer. Whitfield und Wesley, obwohl sie einander nicht ausstehen konnten, stritten miteinander. Ja, Gott hat sogar Whitfield und Wesley den Menschen gegeben. Spurgeon und Moody, Carey und Amy Carmichael. Darf ich sie gemeinsam benennen? Darby und Mueller. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Große Begabungen, Beute von seinem Triumph über diese Menschen. Ach, wir wissen von der Geschichte, wir sehen es hin und wieder, etwa in der Kirchengeschichte, etwa wie im Buch Richter, hin und wieder wissen wir, was passiert, wenn Führer führen in Israel und dort, wo das Volk sich freiwillig stellt. Das sind aber nicht die Kennzeichen unserer Zeit, vielerorts. Eine gewaltige Schlacht tobt, Geschwister. Christus baut seine Versammlung. Und sein Volk ist von dem Denken der Nationen geprägt, geknechtet der heidnischen Theologie, der heidnischen Technologie, der heidnischen Philosophie und Psychologie besonders. Leute trauen sich nicht abzustimmen. Mein Sohn ist eine Ausnahme, er ist ganz ein wilder Hund. Er sagte seine Biologieprofessoren, er sagte, was wollen Sie von mir? Soll ich schreiben, was Sie von mir fordern an der Schularbeit, oder soll ich die Wahrheit schreiben? Fred hat eben ins Gesicht gesagt. Als die Geschichtsprofessoren die Bibel kritisierte, stand er auf und fragte vor allen Schülern, Frau Doktor, haben Sie jemals das ganze Neue Testament gelesen? Und sie sagte nein. Und dann nahm er Platz. Aber die sind wenige. Die sind wenige. Im Allgemeinen, Gottes Volk ist geknechtet und zerteilt de facto nicht. Christus ist nicht zerteilt, aber sie gehen krumme Wege. Und in Gottes Gemeinde heute ist wenig Kommunikation und wenig Vertrauen und wenig Zusammenarbeit. Oh, wenn sein Ziel ist die Einheit des Glaubens und die Einheit der Erkenntnis, oh, wie weit sind wir heute von dem Ziel entfernt, nicht wahr? Sinne mich an einen Professor in Biologie, er nahm zwei kleine Schnapsgläser und er hielt sie vor der Klasse und er sagte, jetzt machen wir ein Experiment, Schüler. Er sagte, er nimmt einen Regenwurm und er hat es in das erste Glas getaucht und der Regenwurm war sofort tot. Und dann ein Regenwurm in das zweite Glas und der Regenwurm ist davon geschlittert, gell? Und er sagte, im ersten Glas haben wir Schnaps und im zweiten Wasser. Was lernen wir, Kinder, von diesem Experiment? Und der kleine Alois erhob seine Hand und sagte, Herr Professor, und er sagte, ja, Alois. Er sagte, wir lernen Folgendes. Wenn wir genügend Schnaps trinken, kriegen wir keine Würmer. Bei gewissen Bibelauslegen und bei gewissen Zeitschriften bin ich immer wieder an diese Geschichte erinnert worden. Was man aus einem Bibeltext herausziehen kann, gell? Sehr ähnlich, nicht wahr? Wir sind wirklich noch nicht gelangt zur Einheit der Erkenntnis und Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes. Wo ist Jael heute? Mit ihrem Zeltpflock durch den Schädel des Unterdrückers. Wo sind die Hirten, die Lehrer, die Evangelisten, die bevollmächtigte Sprachrohr Gottes heute, die ein Volk Gottes zur Einheit, zur gesunden Reife auf dem Pfade der Liebe und Wahrheit? Wer führt sie? Was sollen die Führer Israels tun, die große Gaben haben? Sie sollen die Heiligen zum Werk des Dienstes zurüsten, wie wir lesen in Epheserbrief. Die Gaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, sind da, um uns zu vollenden. Das Wort vollenden in meiner Bibel, ja, man kann das übersetzen, erneuern oder reparieren. Es ist das griechische Wort von Matthäus Kapitel 4, Vers 12, wo die Fischer ihre Netze pflichten. Auch in Hebräerbrief das Wort ist benutzt fast wie in der Seefahrt. Ein Wort, das bedeutet, ein Schiff zu rüsten für eine Reise. Es heißt zu bereiten, vorbereiten, zu rüsten, zuzurüsten. Oder in Galater Kapitel 6, Vers 1 benutzt als medizinischer Begriff, um ausgekegelte Gelenke und gebrochene Knochen einzurenken. Das ist die Aufgabe von außerordentlich begabten Menschen. Nicht, dass sie alleine spielen auf dem Feld mit vielen Zuschauern, sondern besonders begabte Menschen haben die Aufgabe, beschädigte Heiligen zu erneuern und reparieren, dann sie auf ihre Aufgabe zuzurüsten und schließlich unter Umständen sie in die richtige Denkstellung einzurenken. Das ist die Aufgabe von besonders begabten Führern. Und laut Epheser 4, das ist genau, was sie tun sollen. Der Dienst eines Evangelisten ist nicht bloß Verkündigung in einem Zelt oder in einer Halle, sondern Geschwister zuzurüsten. Wie führt man ein evangelistisches Gespräch? Wie erwidert man wenn Leute Einwände bringen, wie stellt man das Evangelium dar? Als ich hierher kam mit Andy, wir sind gefahren zu Richard Müller, der evangelisiert seit Jahren. Und ich hab ihn unter anderem besucht, weil ich einfach Zeit verbringen will mit erfahreneren Leuten. Ich will von älteren Brüdern lernen. Ich habe einen halben Tag mit ihm verbracht. Ich habe viele Notizen geschrieben. Ich war da, um zu lernen. Als wir jetzt in der DDR evangelisierten, war tagtäglich von halb neun bis 10 Uhr war Gebet und von 10 bis 3:15 Verschulung jeden Tag die Evangelisation. Ich glaube, dass der größte Beitrag über Zeit, der geleistet wird im Leben vieler dieser Christen, waren die täglichen Schulungen, wo sie lernten zu evangelisieren. Sie lernten, das Evangelium besser darzustellen. Sie lernten zu reden mit Atheisten und mit frommen Leuten. Der Lehrer hat die Aufgabe, Christen in die Grundlagen des christlichen Glaubens zu gründen, aber nicht nur die Haushalte vor Augen zu führen, sondern Menschen zuzurüsten. Wie studiere ich meine Bibel? Du weißt so viel, habe ich manchmal den Eindruck bei gewissen Brüdern, wenn sie reden. Wie hast du das entdeckt? Wie bereitet man einen Vortrag vor? Wie stellt man Prinzipien dar? Und der Hirte, er hilft natürlich vor allem mit der Anwendung biblischer Prinzipien. Hirtendienst und Psychologie haben miteinander gar nichts zu tun. Etwas so viel wie Christus und Dämonen, sage ich dir ganz ehrlich. Was ist ein Hirte? Ein Seelsorger. Oh, das ist ein schönes Wort. Seelsorger. Seelsorger. Was ist das? Das ist einfach ein Mensch mit praktischem Einblick in die Bibel und mit praktischem Einblick in Menschen. Und seine Aufgabe ist, die Verbindung herzustellen zwischen Menschen mit Problemen und Gottes Lösungen in der Bibel und ihnen mit aller Langmut und Liebe und Barmherzigkeit zu helfen, die biblische Antwort auf ihre Probleme anzunehmen und einzusetzen. Viele Christen sind außer Gefecht. Ihre Begabung liegt unter einem Haufen von Problemen, schlechten Gewohnheiten und Verhaltensweisen verschüttet. Und die Heilige Schrift hat die Antwort auf dieses Problem. Sie brauchen Hilfe. Wisst ihr, wenn ich denke, zusammenfassend, warum so viele Christen so wenig tun für den Herrn Jesus und warum es bei so vielen Menschen, wenn du sie fragen würdest, was ist deine Gnadengabe? Der Grund, warum so wenige beantworten können, die Gründe sind einige. Zuerst einmal Furchtsamkeit. Paulus sagt zu Timotheus, er sagte, fach die Gabe an, die in dir ist, durch Auflegung meiner Hände. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Besonnenheit. Und Liebe. Ja, gut. Ich denke an meinen Freund Terry Bartley. Ich habe ihn erkannt, ein besonders begabter Mann, aber er war einer, der immer sich zurückgezogen hat. Er war wirklich intelligent, er hat sein Studium schon abgeschlossen, aber er war einer, dem du sagen könntest, buh, und er wäre aus seinem Sessel gefallen, gell? Er traute sich nicht zu, auf Menschen zuzugehen. Er sagte sehr wenig in der Bibelstunde, aber wenn er etwas gesagt hat, es war gewaltig. Ich dachte, Terry ist besonders begabt. Ich habe Terry geholfen, seine erste Predigt vorzubereiten. Dann Terry hat sie gehalten. Und Tage vorher, eine ganze Woche vorher, hat er Durchfall gehabt. Er war so nervös, dass er da stehen muss vor einigen hundert Menschen und einen Vortrag halten. Na, das kann ich nicht, ich habe Durchfall. So, das nächste Mal, wo er eine Chance hatte, wir haben wiederum die Predigt vorbereitet. Er sagte, ich muss jetzt was machen wegen diesem Durchfall. Hat wiederum Durchfall bekommen. Und wir haben nicht nur geredet, über wie man eine Predigt vorbereitet, wir haben geredet über den Geist, der Gott uns gegeben hat, Und über Durchfall. Und ich habe dann die Gemeinde verlassen, bin nach Kalifornien gezogen. Einige Monate später bekam ich einen Brief. Fred preist den Herrn. Ich habe meine erste durchfallfreie Predigt. Aber wisst ihr, Terry Bartley sind Legion. Es sind so viele, die niemand jemand hatten, der sagen würde, komm Terry, ich helfe dir, du kannst es tun. Weißt du was? Terry hat jetzt wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass er etwa 15 Versammlungen gegründet hat. Und das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, vor etwa 8 Jahren, habe ich erlebt, dass er Videokassetten macht, Schulungskassetten, und die werden verbreitet über ganz USA. Terry Durfall Bartley. Weißt du, der arme Kerl war ein Timotheus-Typ. Und manche von euch sind diese Typen. Und was sollen die besonders begabten Menschen tun? Sie sollen Terry Bartley, sie sollen Timotheus seelsorglich beiseite stehen und sie einrenken in den Dienst, wozu Gott sie berufen hat und befähigt hat durch eine Gnadengabe. Manchmal ist die Gnadengabe, wir haben schon gesehen gestern, er gibt ein Maß der Gnade und er gibt ein Maß des Glaubens. Und manche müssen lernen, irgendwie Gottes Hilfe und seine Vorsorge in Anspruch zu nehmen. Manche dienen oder kommen nicht zum Zug im Dienst und dienen dem Herrn und wissen nicht, was ihre Gnadengabe ist, denn falsche Ansichten herrschen in ihren Versammlungen über Jugend. Also mit 30 Jahren, wo es erwartet wird, dass man etwas sagt in der Gemeinde öffentlich. Aber das ist der größte Stumpfsinn, den ich gehört habe in meinem Leben. Wo hast du so ein Ding her wie das? Der heilige Apostel Johannes war wahrscheinlich als 30-jähriger Mann schon 12 Jahre lang Apostel gewesen. Wenn nicht 14 Jahre lang Apostel gewesen. Johannes der Täufer war Prophet mit 30 Jahren. Als die Brüderbewegung begann, wenn wir ein bisschen näher zu daheim reden jetzt, John Nelson Darby war ein junger Mann im 20. Jahr. Der älteste Bruder, weißt du, der Greis der Brüderbewegung war Bellet mit 32 Jahren. Die waren alle junge Kerle. Calvin mit 20 hatte schon begonnen, seine Institutio zu schreiben. Alexander der Große hatte die ganze Welt erobert mit 30. Wenn Jugend die beste Chance mit der Seele ist, dann wollen wir diese Jahre nicht vergeuden. Wenn ich denke an, es war ein Artikel geschrieben von einem Conservative Baptist Missionologe von Südamerika, und er schrieb besonders über die Bewegungen in Südamerika, und die größte Prediger in Südamerika kommen aus Brüderversammlungen und sie haben ihn gemeinsam, dass sie nie auf einer Bibelschule waren. Daniel Altare, Luis Palau und die anderen. Der größte Prediger Südamerikas ist Daniel Altare. Weißt du, wann er begonnen hat zu predigen? Mit 14 hat er die Jugendgruppe geleitet, unter der Aufsicht von einem älteren Bruder. Hat die Jugendgruppe geleitet. Mit 20 hatte er schon Schäfer systematische Theologie mit dem Bruder durchstudiert. Das ist ein Werk so groß. Er war schon eingeladen, auswärtig, um Dienste zu machen mit 20 Jahren. Natürlich war er immer noch berufstätig. Luis Palau, ich glaube, der größte Evangelist heutzutage, der mit größten Frucht arbeitet, hat begonnen, zu predigen mit 16. Er studierte die Bibel auf seine Knie jeden Tag mit einem englischen Bruder, der Zeit genommen hat für ihn. Natürlich sind das vielleicht Ausnahmeerscheinungen, aber wenn du zurückschaust auf die großen Männer und Frauen, die Gott benutzt hat in der Kirchengeschichte, sie waren Menschen, die schon unterwegs waren in frühen Jahren. Woher haben wir solche Grundsätze? Was sagt die Bibel? Na, tu nicht so viel zu früh. Nein, die Bibel sagt, niemand verachte deine Jugend. Setze dich ein. Manche kommen nicht zum Zug und wissen nicht, was ihre Gnadengaben ist, und sie sind ganz einfach gedämpft worden. Verachte nicht prophetische Äußerung, schreibt der Apostel. Dämpft nicht den Heiligen Geist. Gieß kaltes Wasser nicht auf das Feuer des Geistes in eurer Mitte. Wie oft ist ein junger Bruder, der vielleicht mit großer Überwindung zum ersten Mal in seinem Leben sich traut, in der Bibelstunde was zu sagen oder beim Brechen des Brotes oder sogar bei der Wortverkündigung, und er ist auf den Deckel so geheilt worden, dass er immer noch Sterne sieht. Das ist furchtbar. Weißt du, was das ist? Man redet von Geistesführung. Das ist die schlimmste Art von Dämpfen des Heiligen Geistes. Aber wenn Führer führen in Israel? Was machen wir in unseren Versammlungen mit den Schwestern? Welche Überlegungen werden angestellt? Was für eine Begabung hat die Sabine? Und Maria, was für eine Fähigkeit hat sie? Und wie setzt sie sich ein? Wird das beredet in der Brüderstunde? Wahrscheinlich nicht. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht in Salzburg. Wir haben die 120 Erwachsenen in Gemeinschaft alle angeschaut, der Reihe nach. Jeden Namen von jedem, der regelmäßig in Gemeinschaft ist, der regelmäßig am Brotbrechen teilnimmt, der in Gemeinschaft der Versammlung ist. Wir haben festgestellt, dass nur 50 eine konkrete Aufgabe haben. 50 aus 120, das ist 42%. Sind beteiligt. Das klingt wie ein volkseigener Betrieb, weißt du? Furchtbar. Auf der anderen Seite, das ist vergleichsmäßig sehr viel. 50 Leute mit einem konkreten Dienst in der Gemeinde. Das ist sehr viel. Wie viele in deiner Versammlung? Hast du, wenn du in Leitung bist, eine Bestandsaufnahme gemacht? Und was mich schockiert hat, war Folgendes, dass die 70 Leute ohne konkrete Aufgabe, das waren viele sehr feine Christen dabei. Sehr feine Christen dabei. Sie waren nicht Faulenzer. Ich dachte, Wahnsinn, dass der Alois keinen Dienst hat. Ich dachte, na kann das sein, dass die Monika keinen Dienst hat? Die Monika hat keinen Dienst. Und ich denke an Leute, die unter den Positivsten in der Versammlung sind. Und sie hatten keinen konkreten Dienst. Und ich dachte, hoppla, wenn Führer führen in Israel und das Volk freiwillig stellt, das ist wirklich Anlass, den Herrn zu preisen. Wieso so wenig? Ein Strukturproblem. Weil unsere Versammlung nur traditionelle Dienste, mit traditionellen Diensten versehen werden. Gemeindeintern, was darf man machen? Bibelstunde, Kinderstunde, Frauenstunde, Jugendstunde. Wir scheinen, dass wir uns in erster Linie um die Stunden kümmern. Wisst ihr, was ich meine? Sind stundenweise Christen. So irgendwie, gell? Der Christentum ist für viele von uns Stunden besuchen und Stunden halten. Und nur so viel können Stunden halten. Praktische Dienste, es gibt Räumlichkeiten, es gibt Finanzen, Bibliothek, Büchertisch, Musik. Außerhalb der Gemeinde, Evangelisation unter Bekannten und Kollegen. Und alle sollen das tun und viele tun das. Aber von konkreten Dienst zum Aufbau der Gemeinde kann man kaum reden. Das sind typische Dienste in typischen Gemeinden. Wisst ihr, diese traditionelle Struktur haben wir wahrscheinlich alle Gemeinden hier repräsentiert. Du fährst nach Amerika. Du kannst besuchen, wenn du Zeit hast, 35.000 Southern Baptist Churches. 35.000 südliche Baptistengemeinden. Ich kann dir sagen, wie es ist. Sonntag. Um 9 in der Früh ist Sonntagsschule. Sonntag, 10:30 ist Wort für Kindergarten. Sonntag, 7:30 am Abend ist Bibelstunde. Mittwoch, 7:30 ist Gebetsstunde. Und Sonntag, 5:00 Nachmittag ist Jugendstunde. 35.000 Mal. Wie kann das so sein? Denk an deine Versammlung und denk an die Gemeinde, die du kennst. Es ist wahrscheinlich genauso auf eurer Version. Bestimmte Stunde, bestimmte traditionelle Dienste. Und es gibt eigentlich nur so viel Arbeit zu tun. Ein Pastor in Amerika von einem großen Presbyterianer Gemeinde hat einen Schlüsselmitarbeiter verloren, wo er kandidierte um das Bürgermeisteramt und ist Bürgermeister geworden, hatte keine Zeit für die Gemeinde mehr und er sagte, na furchtbar, ich habe den besten Mitarbeiter verloren, dachte er. Und dann hat er seine Gemeinde angeschaut mit seinen 7000 Mitgliedern und er sagte, nachher, es gibt nur 365 konkrete Dienste in dieser Gemeinde zu tun. egal wie er die Sache anschaute, hat er nur 365 Aufgaben in der ganzen Gemeinde. Und das bei so einer Megachurch. Das ist eine Tragik. Denn das Werk des Herrn ist so gewaltig und so wenig von unseren Geschwistern kennen diese Speise, von der Jesus redet. Er könnte vielen Christen heute sagen, ich habe eine Speise und du kennst sie nicht. Und was ist das? Gottesdienst. Denn diese Speise kennen sie nicht. Und die Erfüllung, die kommt mit dem, wo man müde ist, aber sieht Veränderung im Menschenleben. Viele Leute, auch in unseren Reihen heute Morgen, machen nicht Fronterlebnisse im Werk des Herrn. Weißt du, ein Fronterlebnis ist sehr motivierend. Das Verhalten von Soldaten in den rückwärtigen Stellungen, naja, sie reden über das Essen, sie schimpfen immer über das Essen, und die Vorgesetzten und das Wetter und die Bezahlung natürlich, das sind ihr Tagesgesprächsthema, gell? Aber die Soldaten an der Front, sie reden nicht so. Sie sind glücklich, wenn sie etwas zum Essen haben. Und die Befehle zu gehorchen, es geht um Leben und Tod. Man ist glücklich, dass man überhaupt heute noch lebt. Und dass man essen kann. Ich glaube, dass viele Schwierigkeiten in unserer Gemeinde darauf zurückzuführen sind, zum Teil, weil unsere Geschwister nicht tätig sind. Und das ist wiederum zurückzuführen auf unverantwortliche Leitung in der Gemeinde. Meine Tochter war mit in Karl-Marx-Stadt, es war damals Karl-Marx-Stadt, und sie hat dort evangelisiert. Und sie hat mit ihren Freunden Traktaten verteilt, und die waren immer zusammen, die zwei 6-Jährigen, und die haben evangelisiert und geredet mit Leuten. Und dann ein alter Bruder kommt und er sagte, Entschuldigung, wo kommt ihr her? Sie sagte, aus Salzburg. Er sagt, kommst du aus der christlichen Versammlung, wo der Fred Colvin ist? Sie sagte, das ist mein Vater. Er sagte, ich habe ihn predigen gehört. Der kann ziemlich gut predigen, sagte der DDRler. Und meine Tochter sagte, das war für sie gewaltig. Weißt du, in der DDR und jemand kennt ihr Vater und evangelisieren. Weißt du, sie kam zurück und sie will jetzt, sie will wirklich dem Herrn dienen. Sie wollte vorher, aber sie ist irgendwie auf dem Weg, Missionarin zu werden. Sie möchte evangelisieren. Sie möchte gehen, wo Christus weniger bekannt ist. Und prägend in ihrem Leben wirken Fronterlebnisse. Es war eine Familie bei uns und sie haben sich bekehrt, sind etwa 50 Jahre alt, ein Ehepaar. Und weißt du, wir haben diese Schulungen und sie waren ein bisschen überfordert, weißt du, die haben seit 30 Jahren kein Buch angeschaut, gell? Es geht um Arbeiten, Geld verdienen, Essen, Schlafen und Kinder kriegen, gell? Und Bücher, meine Güte, ich bin froh, dass ich die Volksschule abgeschlossen habe. Und sie waren irgendwie frustriert in unserer Gemeinde und frustriert, weil die anderen evangelisieren so fleißig, manche in ihrem Bekanntenkreis, naja, wir können das nicht und die Predigten sind uns ein bisschen zu hoch und die Brüder ein bisschen zu jung und all das. Und sie waren irgendwie, hatten es satt. Und ich besuchte sie und ich versuchte ihnen zu zeigen, dass wir sie lieben und dass wir sie vermissen, wenn sie nicht kommen am Sonntag und so weiter. Und der Herr hat ihnen auch eine Gabe gegeben und sie sollen auch einen Beitrag leisten. Ich bin nur froh, dass sie nicht gefragt haben, welche Gabe sie erhalten haben. Dann wäre ich da gestanden, gell? Aber ich habe es gesagt und ihr seid wichtig und so weiter. Und dann haben wir Bücher abgeholt in Deutschland und sind zurückgekommen, 11 Uhr abends, haben wir ein bisschen zu lang gegessen und dann wollten wir diese Bücher nicht über die Grenze schicken. Wir rufen sie schnell an, aber es 11 Uhr ist, können wir das Ganze in Freilassing in eure Garage deponieren. Und so wir haben dort etwa 8000 Bücher und Neue Testamente deponiert für die DDR-Arbeit. Und dann habe ich gedacht, wir brauchen eine Kontaktadresse und Leute, die bereit sind, Bücher zu versenden und das Ganze zu ordnen. Ja. Bei jedem Tag kamen 120 Briefe. Manche sogar an Pfarrer Bergmeier oder Brüder Bergmeier oder Hochwürden Bergmeier. Hat alles bekommen, gell? Ich glaube, er ist einmal Priester geworden in dem Brief und alles. Und weißt du, sie haben diese Bücher geschickt und jeden Tag sind sie auf die Post gegangen. Ich sagte, ja, warum habt ihr nicht das in ein Paket? Und sie sagte, es ist echt Spaß, auf die Post zu gehen, sehen, wie viele Paulus beschreibt für uns heute. Und weißt du, was sie gesagt hat? Sie sagte, der Herr weiß, was wir brauchen. Er hat uns diese Aufgabe geschickt. Auf einmal waren sie in der Versammlung jeden Sonntag und sie machten mit. Und warum? Ja, wir können was tun. Ja. Wir sind gewollt. Unser Beitrag bedeutet etwas. Eine Frau war mit in jener. Ich finde sie ein feiner Mensch, ein sehr feiner Mensch. Aber sie ist einer dieser, der immer wieder Probleme mit sich hat. Und weißt du, die Leute in der Gemeinde, sie lieben mich zu weinen vielleicht. Und sie beschäftigt sich ein bisschen zu viel mit sich. Weißt du, die Nabel schau jeden Tag und du bist einfach der für mir. Dein Nabel ist nicht so schön, dass du sie jeden Tag anschauen sollst. Und sie hat immer wieder die Nabelschau betrieben. Und sie war da in Jena und hat evangelisiert. Und es war so schwierig, das zu überwinden. Weißt du, auf einen fremden Menschen zuzugehen und sagen, wissen Sie, ich mache eine Meinungsumfrage, kann ich Sie einige Fragen über Ihre Gehörse vorstellen? Ja? Dass Sie das tun? Ja? Und dann, nach einigen Enttäuschungen, war ein Star da, und Sie wollten reden. Und Sie hat geredet, Sie hat Ihnen selbst getan. Und Sie hat geredet, die Menschen haben mehr. Und die Star hat sich getan. Diese Frage, wie aufgewertet wird. Ich bin zu reden. Wie aufgewertet. Was ihr das tun kann, und der Herr hat sie benutzt, und sie hat eine Speise kennengelernt, die sie bisher nicht gekannt hat. Und das ist dem Herrn zu bringen.
Fronterlebnisse sind von entscheidender Wichtigkeit von uns.
Ich kenne einen Mann, ich habe ihn vor einiger Zeit getroffen. Boah, der fährt sein Sternl-Auto mit CD-Dings drinnen und seine Kleidung und alles riechen nach D-Mark. Ja. Ich meine, der, wahrscheinlich, wenn er etwas antastet, dann wird es verwandelt in D-Mark. Und er hat einfach gesprudelt von Jesus. Das ist gewaltig. Er hat gesprudelt vom Dienst des Herrn und gesprudelt von seiner christlichen Organisation. Er geht in eine Versammlung wie meine, wo ich gehöre, hin. Du fragst wegen der Versammlung, na ja. Aber du fragst wegen den Gideon. Wir haben in Warschau begonnen und jetzt in Budapest haben wir zwei Gruppen und ich fahre nächste Woche dahin. Gewaltig. So begeistert vom Dienst des Herrn. Aber nicht in der Versammlung. Das ist eine paragemeindliche Organisation, aber ist er sehr begeistert. Stephen Board in seinem Artikel The Great Evangelical Power Shift, der große evangelikale Machtverschiebung, redet über die Herausforderung der paragemeindlichen Organisationen. Und er sagt, hinsichtlich des Einflusses und des Geldes, das heißt hinsichtlich der Macht, sind die paragemeindlichen Gemeindeorganisationen immer deutlicher in Führung. Überleg mal, die größte amerikanische Denomination sind die Southern Baptists. Das sind etwa 9 Millionen Gläubige oder Glieder. Und das sind evangeliumspredigende Gemeinden im Großen und Ganzen. Die haben 3000 Missionare. C hoch 3, das heißt Campus Crusade for Christ, hat vor 10 Jahren schon 11.000 Mitarbeiter. Und vor 10 Jahren hat schon jährlich 1 Milliarden Dollar Haushalt jährlich. Sie haben bestimmt jetzt 3 Milliarden D-Mark im Jahr und viel mehr Mitarbeiter. Diese Leute sind sehr motiviert, begabt, ausgebildet. Sie haben die Sicht der Ziele der Organisationen verschrieben. Wisst ihr übrigens, wie viele paragemeindliche Organisationen es gibt in den USA? Organisationen, nicht Niederlassungen. Para heißt neben, beside, daneben. Etwas, was neben einer Gemeinde arbeitet. Eine Organisation, die nicht Gemeinde ist. Sie werden dir sagen, wir sind keine Gemeinde. Wir sind ein Arm der Gemeinde, weil die Gemeinde diese Aufgabe nicht regelrecht tut und weil die Gemeinde versagt hat, hat der Herr uns erweckt und wir sind wie ein Arm der Gemeinde und wir tun die Aufgabe, weil die Gemeinde sie nicht tut. Das ist typische paragemeindliche Organisation. Wisst ihr, wie viele es gab vor 10 Jahren in den USA? Ich weiß nicht, wie viele heute. Rate mal. 6.500 Organisationen. C hoch 3 Navis, InterVarsity, International Studenten, Young Life, Geschäftsleute, Mediziner, Motorradfahrer, Polizisten, Eisenbahner. Die haben alle die in Österreich. Wisst ihr, das sind auch gute Sachen dabei. Aber wenn du sie fragst, sie sind nicht eine Gemeinde, sie sind ein Arm der Gemeinde, sie wollen Studenten erreichen, sie wollen Polizisten erreichen, sie wollen, was weiß ich, Linkshänder erreichen. Und sie sind davon mit unserem Geld und noch wichtig mit unseren begabten Leuten, wenn ich denke über Gemeinden im Allgemeinen. Wie stellen Sie das an? Und jetzt rede ich provozierend, sehr provozierend. Einige von uns sind Leiter in Gemeinden. Und ich möchte etwas zusammen mit euch von Ihnen lernen. Wie stellen Sie das an, dass Sie Leute so motivieren, in die Schlacht zu ziehen? Zuerst einmal haben Sie eine Schau. Sie wollen eine bestimmte Gruppe von Menschen erreichen. Und diese Schau wissen Sie zu vermitteln. Zweitens, Sie sind bereit, die Mitarbeiter für ihre Aufgabe zuzurüsten. Sie geben Rat, es gibt Erfahrungsaustausch, es gibt Beistand. Sie sind da für die Mitarbeiter. Sie bilden sie heran. Sie wissen, dass ihr Erfolg steht oder fällt mit der Fähigkeit der Mitarbeiter. Drittens, sie bieten ein Fronterlebnis an. Und Leute sind herausgefordert, motiviert, ihr Bestes zu geben. Wer ist motiviert, sein Bestes zu geben in deiner Versammlung? Viele unserer Gemeinde, ich sage nicht alle, ich kenne deine nicht, läuft alles nach der Schablone, jede Woche. Und wenn ein Bruder ein Lied vorschlägt, der nicht gerade einpasst, kann es sein, mit dem großen geistigen Liederbuch mit Apokryphen dabei, dass er 156 erhält. Der nächste Beitrag wird, O Herr, lasst uns oder lenk unser Herzen zurück auf Golgatha. Weißt du, bring uns zurück zum Eigenlicht. Der Bruder hat ein Blödsinn geredet. Tadada, 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 tadada. Und wir sagen Geistesführung dazu. Weißt du, was furchtbar ist? Ist, dass der allergrößte Teil der Geschwister in unseren Versammlungen wissen, wie sie verhalten sollen in gewissen Zusammenkünften. Sie sind wie Eisberge. Und der Spitze der Christ hat schnell heraus, wie er sich in der Öffentlichkeit verhalten soll. Aber unter dem Wasser, wo niemand sehen kann, ist alles mögliche Dreck in ihrem Leben. Und Weltlichkeit. Und alles mögliche. Und sie tun nichts für den Herrn Jesus. Aber da oberhalb, wo alle sehen können, sie können schön sitzen und vierstimmig singen. Denk an Michael Card's Lied. Is that why you came to die? For a weekly observance where we coldly mouth your words. Christus, bist du deswegen gekommen zu sterben? Für eine wöchentliche Zusammenkunft, wo wir mit kaltem Herzen deine Worte leiern, wie von einer Leierkaste. Und mancherorts ist es so. Und Geschwister sind nicht in einer realen Dienstbeziehung, wo sie beten müssen, wo sie glauben müssen, wo sie sagen, Herr, wenn du es nicht tust durch mich heute, komme ich nicht durch. Und wir Ältesten sitzen da und wir schauen, okay, das sind einige hier heute, das ist ganz nett und so schön angezogen. Freunde, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Leitung heißt, wenn du ein Leiter bist, ich ermahne dich vor den auserwählten Engeln und vor den Herrn Jesus Christus. Leitung denkst, dass du lernst, voraus zu denken und planen und zu fördern die Geschwister, die dir anvertraut sind. Uns herum sind so viele Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Weißt du, wenn du eine Gemeinde hast mit 200 Leuten, ein Bruder sagt mir, das ist zu viel. Ihr wollt 250 Leute werden und dann euch teilen? Das ist zu viel. Dann haben nicht alle eine Aufgabe. Du, ich schaue mich, ich sehe Türken. Ich sehe, ich denke an, wenn ich in Düsseldorf wäre, könnte ich die Japaner nachlaufen. Es sind Mediziner, Studenten, Geschäftsleute, Hausfrauen, Sportler. In Deutschland es gibt 22 Millionen Vereinsmitglieder. Weißt du hast mehr eine Chance, jemanden durch Tennis zu erreichen, als irgendwas sonst. Es sind Leute draußen, in Mengen, in verschiedenen Gruppen, wo wir dienen können am Evangelium, wo wir sie erreichen können, wo wir ihnen eine Heimat in der Gemeinde anbieten können. Alkoholiker gibt es genug. Es gibt Arbeit. So viel Arbeit für unsere unterbeschäftigten Christen. Die warten auf ein Erlebnis auf den Front. Du lebst in einer Unistadt? Preis den Herrn. Verliere die verheißungsvolle Leute von deiner Versammlung nicht an Say hoch drei. Dass sie irgendwo jetzt sind, irgendwo in Freiburg und leiten eine Gruppe und sind begeistert von einer Organisation. Nein, du bist in einer Unistadt. Was für eine Möglichkeit, von deiner Versammlung aus mit anderen Geschwistern eine Uni zu erreichen. Wäre lustig, wir wollten eine Uni, ein PEDOC erreichen, eine pädagogische Hochschule. Wir waren begeistert, wir werden Menschen sehen, sie werden aufstehen, sie werden draußen gehen, eine Versammlung gründen. Und in einem Jahr bekehren sich 9 Frauen, keine Männer. Ja, mit der Versammlungsgründung, was wird jetzt passieren, dachten wir. Haben Sie wenig Blick? 3 oder 4 von den Frauen sind übersiedelt an einem Ort in Oberösterreich und jetzt sind 40 in Gemeinschaft. Ich kenne Brüder, seine Frau darf das nicht tun. Wieso nicht und wo ist deine Bibelstelle? Bei einer Uni. Wohnst du in einer Unistadt? Oh, das wäre eine Möglichkeit. Sind es Mediziner in deiner Gemeinde? Die können mehr erreichen. Es gibt alle möglichen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wisst ihr, wir in den Versammlungen haben den Heimvorteil. Wir können eine Familie, Kreis, im mittleren Alter, junge Leute, Kinder, das anbieten, was sie in jedem Stadium ihres Glaubenslebens brauchen. Wisst ihr, keine Organisation kann das tun. Wir haben wirklich einen Vorteil. Wenn wir als begabte Glieder einer Versammlung uns an die Arbeit machen, ein paar gemeindliche Organisationen reden immer wieder davon, dass sie Leute in die Gemeinde führen, aber öfters gelingt es ihnen nicht, denn sie sind keine Gemeinde. Wir wollen eine Schau, liebe Führer, von der anstehenden Arbeit vermitteln, welche Leute wir hier erreichen und dienen können. Wir wollen bitten, dass der Heilige Geist uns führt und Geschwister führt, neue Dienste zu beginnen, bestehende Dienste zu bestärken, sich in Situationen zu begeben, wo sie auch von Christen mit mehr Erfahrung lernen können. Weißt du was? Auch ist es besser, wenn Geschwister selbst ein Anliegen haben. Dann ist es ihr Dienst. Dann haben sie einen Auftrag vom Herrn. Es gibt einen Bruder in Salzburg, der ist ein bisschen ein kritischer Denker, gell? Du sagst A und er denkt B, nur weil du A gesagt hast. Wenn er aber durch seinen Denkprozess auf A kommt, dann ist er von A überzeugt und er wird A vertreten, groß geschrieben. So, wie wird man ihn einspannen? Er hat eine Lehrgabe und man wollte ihn einspannen, junge Gläubigen zu unterweisen unter der Führung von Christian. Wie hat Christian das getan? Hat er gesagt, Bruder X, du sollst mit uns arbeiten und wir haben diesen Dienst, wir müssen die jungen Christen betreuen und wir machen diesen Gene Gibson Kurs. Bruder X hätte gesagt, Wahnsinn, Gene Gibson Kurs, das ist keine Bibel, was meinst du, das machen wir nicht. Hat es geschickt angestellt. Er sagte, Bruder X, wenn du junge Christen betreuen musstest für etwa 3 Monate, welche Themen wären erforderlich? Oh, stille Zeit, Heilsgewissheit, Versuchung überwinden, das Leben in der Gemeinde, Taufe, Brotbrechen, die apostolischen Symbole von Bedeckung, Heilsgewissheit. Er ist gekommen auf 6 Themen. 13 waren Training in Christentum 1. Er sagt, weißt du, das sind gewaltige Themen, sagte Christian. Machen wir alle 6.
13 von Training in Christentum, und sie sagte, ja, ausgemacht. Ja, wisst ihr was? Aber Bruder X ist begeistert. Denn er hat seinen Kopf benutzt und wirklich nachgedacht über mehrere Tage, wie können wir junge Christen helfen, und er spürt einen Auftrag. Es ist nicht nur Christians Laufbuhr, es ist sein Auftrag. Und so können wir Menschen helfen, ihren Platz zu finden. Weißt du, dass Gott sie führt? Es ist grundsätzlich besser, einen Dienst für einen Gläubigen zu suchen, als einen Gläubigen für einen Dienst. Wir denken umgekehrt. Wir sagen, das muss getan werden. Wer kann das tun? Ich brauche einen Mann. Das ist wie in der Armee. So geht man nicht um mit Menschen, die man auf Dauer motivieren will. Man sagt, hier ist ein Gläubiger, hier sind seine Begabungen, sofern ich beurteilen kann. Was könnte er tun? Ich rede so lang zu leiten, aber es ist wichtig. Denn ich glaube, du hast mich gestern Abend gefragt, Wolfgang, und ich glaube nämlich, dass das Problem eher liegt auf der Seite der Führer als auf die Gläubigen selbst. Sie sind nicht richtig geführt und deswegen kommen sie nicht zum Zug. Deswegen betone ich das so sehr. Deswegen musste Deborah sagen, okay, Barak, aber du trägst den Sieg nicht davon, eine Frau wie dir zuvorkommen. Weißt du, keine Leitung. Und deswegen solche krumme oder solche schlechte Verhältnisse unter Gottes Volk. Geeignete Leitung steht den Geschwistern bei. Sie ist bereit zu helfen mit Finanzen, Rat, Räumlichkeit. Sie achtet darauf, dass die Gruppe unter guter Leitung steht. Sie rüstet die Gläubigen zu ihren Aufgaben zu, trägt Sorge dafür, dass die notwendige Zurüstung oder dass sie das irgendwo bekommen. Wir haben den Eindruck gehabt, dass wir unsere Kinderarbeit wesentlich besser machen könnten. Und so, wir haben uns gekündigt, sofern wir beurteilen könnten, der Beste oder die Beste, wir wollten einfach den besten Menschen haben, der uns unterweisen konnte, wie man Kinderarbeit macht, die Leute, die daran interessiert sind. Und wir haben sie motiviert und wir haben Hartmut Jäger eingeladen von oben in, ich glaube, es ist eine Gemeinschaft in Manderbach. Aber er ist gekommen und weißt du, wir waren nicht in der Lage, diese Schulung selbst zu machen, aber wir haben einen guten Mann gefunden. 120 Geschwister haben sich dort zusammengefunden, um geschult zu werden, Kinderarbeit zu machen. Andere Dinge machen wir selbst. Wir sind in der Lage. Aber wir wollen schauen, dass unsere Leute das notwendige Rüstzeug haben, ihre Arbeit zu tun. Ich habe mir überlegt, einmal ist mir groß geworden, dass wir 7 Ärzte in der Versammlung haben in Salzburg und 10 Pfleger. Und weißt du was? Das war das Resultat von einer unbewussten Arbeit unter einer Zielgruppe. Diese 6500 Organisationen bestehen, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Motorradfahrer, christliche Polizisten, Mediziner, was weiß ich. Ich weiß sogar, in Österreich gibt es ein Kohlenbergwerk-Mission. Es gibt alle möglichen Arbeiten, um gewisse Leute zu erreichen. Wieso tun sie das? Weil man erkannt hat, dass das Evangelium am schnellsten läuft in einer homogenen Menschengruppe. Die ganze Gemeinde in Folkland, es sind etwa 70 Versammlungen in Folkland. Wie sind sie entstanden? Sie sind entstanden unter Tag, in den Bergwerken, wo die Bergleute miteinander geredet haben. Und Bergleute haben Bergleute erreicht. Das Evangelium läuft normalerweise auf diese Weise. Man erreicht eine Hausfrau, man wird schnell andere Hausfrauen erreichen können. Man erreicht einen Arzt, man hat Zugang zu anderen Ärzten. Man erreicht einen Vietnamesen, dann hat man schnell einen Zugang zu anderen Vietnamesen. Und so dehnt sich die Botschaft auch aus in der Gesellschaft. So, ich dachte, na, es sind einige Schwestern, die wirklich treu evangelisiert haben als Krankenschwester und ein paar Ärzte. Und hier sind all diese gläubigen Mediziner und Krankenpfleger. Was machen wir jetzt? Wir haben sie zusammengerufen, wir haben eine Zielgruppe definiert, wir haben ein Ziel gesteckt, wir haben eine Strategie entwickelt, dieses Ziel zu erreichen. Es gab eine Arbeitsgruppe. Bereitwillige Mitarbeiter haben sich gemeldet. Räumlichkeiten und Gestaltung der Sache ist besprochen. Mögliche finanzielle Aufwand von der Versammlung, aber man braucht Medizin und nicht finanziell zu stützen. Wie dieser Dienst mit der Versammlung zusammenhängt, diese Leute kommen in die Versammlung, das ist eine Arbeit unserer Versammlung. Und die Ungläubigen werden in unsere Versammlung nach ihrer Bekehrung hineingeführt. Mögliche Erfahrungsquellen sind erörtert. Man hat Briefe und Telefonate gemacht mit Ärzten, die evangelisiert haben unter ihren Berufskollegen. Man redete über Zurüstung. Und dieses Ding ist unterwegs. Sie werden Treffen haben, wo sie Themen haben, die interessant sind für Ärzte, mit einem geistlichen Moment. Und sie werden diese Leute evangelisieren. Die DDR-Arbeit war eine Möglichkeit, wo, ich nehme an, was 70 von unseren Leuten insgesamt evangelisiert haben. Wir arbeiten jetzt an einem Programm. Programm ist ein schlechtes Wort, besonders in Versammlungskreisen. Entschuldigung. Streichen wir das, okay? Kassette. Programm habe ich nicht gesagt. Wir überlegen jetzt eine Arbeit unter Drogen und Alkohol, für Drogen und Alkoholmissbrauch. Eine Arbeit an der Uni. Wir haben schon eine Arbeit unter Gehörlosen. Und weißt du, hier ist das Evangelium, kann in verschiedenen Richtungen laufen. Ich studiere die Bibel jetzt mit einem der höchsten Politiker in dem Bundesland. Nicht jeder kann in ihn heran. Du, ich kam in sein Haus zum ersten Mal, meine Schuhe haben sich ausgezogen. Das ist Wahnsinn. Das zieht deine Schuhe an. Und ich habe gesehen, dass reiche Leute die Schuhe nicht ausziehen. Und deshalb würden sie was sein, wenn man etwas getreten hat. Ja? Und deswegen fühle ich mich wirklich wie ein Hund in einem, weißt du, der einem Fuchs gegenüber stand. Wir sind nicht gewohnt, mit solchen Trump und Wissen und all das konfrontiert zu werden. Aber wir studieren die Heilige Schrift. Weißt du, dass dieser Mann sucht schon lange und hat einen Gesprächskreis mit 16 anderen Männern, wo sie zusammenkommen, alle 14 Tage, einfach zu reden über die Bedeutung des Lebens? Und wenn ich diesen Kreis infiltrieren kann, öffnet sich neue Horizonte für neue Leute, die vom Evangelium zumindest in Salzburg gar nicht angetastet sind. Aber ich bin genauso begeistert von gehörlosem Arbeit. Wie wirst du diese Leute erreichen? Du musst ihre Sprache lernen. Und ich bin genauso begeistert von einer Arbeit unter Leute, die Alkohol- und Drogenmissbrauch als gemeinsamen Nenner gefunden haben. So läuft das Evangelium. Oh, es gibt so viel Arbeit zu tun. Du bist in einer Stadt mit 50.000 Menschen. Du hast so viele Arbeit zu tun. Und wenn das Volk freiwillig stellt, du sagst, was kann ich schon tun? Ich möchte 6 Dinge ansagen, die du tun kannst. Deine Gabe anzusetzen. Egal, was deine Begabung ist. Es dauert nur ein paar Minuten. Erstens kannst du Lastenträger werden. Weißt du, was ein Lastenträger ist? Jeder, der Berge steigt in Nepal, weiß, was ein Lastenträger ist. Die Europäer schaffen es nicht, so sie heuern diese kleinen Männer an und sie tragen das Zeug. Und dann nicht die Leute, sondern die Europäer kommen in die Zeitschriften. Das ist das Lustige. Die Leute, die eigentliche Arbeit tun, sie bekommen ein paar Dollar. Und die Leute, die da oben auf der Spitze waren, mit ihren ganzen Geräten und so weiter, auch wenn sie unter Umständen blöd sind und keinen Sauerstoff mitnehmen, wie Reinhold Messner, dann, wenn du nicht blöd bist, dann wirst du blöd durch diese Sache. Weißt du, sie kommen in die Zeitungen. Gell? Gewaltig, ich habe was getan. Aber was für die ganze Lastenträger? Wäre es überhaupt möglich, dass Reinhold Messner auf den Gipfel gekommen wäre ohne Lastenträger? Paulus redet von einem in Philipper Kapitel 2, Vers 19. Ich hoffe aber bald im Herrn, in den Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, auf dass auch ich gutes Mutes sei, wenn ich eure Umstände weiß, denn ich habe niemand gleichgesinnt, der von Herzen für das eure besorgt ist. Denn alle suchen das Ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennet aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedenkt hat an dem Evangelium. wie ein Kind dem Vater gedient hat, wie ein Lehrbuhr im Betrieb des Meisters, lernte er die Arbeit kennen, als er die am Anfang die Dreckarbeiten und alle sonstige Hilfeleistungen getan hat für den erfahrenen Meister. Im Sommer waren wir in den USA und ich hatte Jean versprochen, dass ich Training in Christentum 4 schreiben würde. Und ich habe ihm versprochen, auch dass das in irgendwie roher Form bereit ist, wenn ich komme im Juli. Natürlich war nichts getan, weil alle meine anderen Aufgaben das verdrängt hatten. So er sagt, während du hier bist in Kalifornien, wirst du das schreiben. So jeden Tag war ich da drüben mit meinem Word-Processor arbeiten, von früh bis spät. Und mein Sohn Hans-Peter sagt, Vati, warum schafft der Gene dir alles an? Es ist nicht gewohnt, dass jemand mir was anschafft. Aber ihm war es klar, ich arbeite für Gene. Ja, der Hans-Peter weiß es nicht. Kann mich erinnern, wo Gene gekommen ist mit einem Stapel von Adventistenliteratur. So, er sagt, ich habe keine Zeit für das ganze Zeug. Aber wir haben ein paar Leute, die beeinflusst sind. Und liest das Zeug, schreibt mir 20 Seiten, was ihre besten Argumente sind, und 10 Seiten, was die besten Argumente dagegen sind. Wie schaut es an? Weißt du, was das ist? Das ist ein Lastenträger. Das ist jemand, der eine notwendige Arbeit tut, um einen anderen seinen Erfolg zu benutzen, im positiven Sinn. Das Gleiche ist von der Gesetze. Erfolg ist auch ein Schimpfwort. So, gelingen ist in der Bibel, kann man es sagen, in seinem Weg zu behalten. Ihn zu dienen, ihn zu unterstützen. Und dabei, was habe ich gemeint? Was alles, was ich hier heute sage, habe ich gemeint. Wie ein Sohn seinem Vater dienen. Vielleicht weißt du nicht, welchen Dienst du selber übernehmen sollst, aber vielleicht siehst du jemanden in der Gemeinde, der dient und Hilfe braucht. Sei das ein Bruder oder eine Schwester, der Hilfe braucht, und dabei kannst du lernen als Lastenträger. Okay. Du kannst zu den Ältesten deiner Versammlung gehen und sie fragen. Zweitens, aber drittens, sei nicht wählerisch. Geh zu den Leitern der Gemeinde, frag sie, Brüder, was ist hier zu tun? Ich bin bereit, ich habe Zeit und ich möchte etwas tun für den Herrn. Aber sei nicht wählerisch. Ein Bruder, der war so fleischlich wie eine Ziege, aber dann hat er entschieden, er möchte Jesus nachfolgen, so er sagte, ging zu Ältesten in Fairhaven, er sagte, ich möchte einen Bibelkurs lehren. Für Erwachsenen, sie sagen, na ja. Was, wenn du hilfst, nachdem du diesen Kurs absolvierst, du kannst helfen, mithelfen in der Kinderarbeit einige Zeit, und wir sehen, wie es geht. Und wenn du wächst und wir sehen, dass du dich bewährst, dann kannst du einen Kurs für Erwachsene lehren. Du hast die Gemeinde verlassen, sofort. Eine Kinderarbeit zu machen, das war so weit unterhalb seiner Würde. Es war, als ob man den Schah von Iran gebeten hätte, die Straßen von Kairo zu kehren. Das wäre furchtbar sowas. Leroy Ames, einer der Leiter von den Navigatoren in den USA, kam, um seine Schulung zu erleben in Glen Eyrie, in ihr Hauptquartier. Und hier war er der Große, er wird jetzt persönlich geschult für große Leitung in der Firma, gell? Und er kommt, und nachdem sie ihm dann sein Zimmer gezeigt haben, ist einer ihm entgegengekommen mit einer Klobürste und sagte, hier, Leroy. Das war seine erste Aufgabe. Alle Clothes im ganzen Villa. Jeden Tag. Ein junger Leutnant, frisch von der Uni, enttäuscht, Amerikaner, enttäuscht, dass er nicht in die Bundesrepublik stationiert wurde, steht vor seinem Major in einem anderen Land, und der Major sagte, sagen Sie mir, ob ich das richtig verstehe, Lieutenant Little. Du hast die deutsche Sprache, Politik und Kultur einige Jahre lang an der Universität studiert, und du meintest, dass die US-Armee, sie meinten, dass die US-Armee sie nach Deutschland schicken würde. Herzlich willkommen zu der realen US-Armee. Mr. Little, darf ich Ihnen ein wohlbekanntes Geheimnis kundtun? Die Armee wirkt auf mysteriöse Art und Weise. Sie schickt dich nicht dorthin, wo du hingehen willst. Nicht einmal, wo du dich am besten eignest, sie schickt dich dahin, wo sie dich braucht. Und da bist du, Korea. Weißt du, das hat mich imponiert. Gott ist nicht darauf aus, deine Träume zu erfüllen. Er wird dich dahin schicken, wo er dich braucht. Und du musst lernen, und ich muss lernen, und ich muss lernen, dass sein Dienst ist das Wunderbare, nicht meine Vorstellungen von sein Dienst. Ich war in Kalifornien, und ich habe den für Gene berühmten Rundgang gemacht im Lake Merritt, um einen See mit ihm, und ich sagte, ja, was hast du da erlebt? Es ist schon gewaltig, was sie da getan haben in Ohio. Was, aber wie kannst du denen in Fairhaven? Ich sagte, na ja, das möchte ich nicht tun, und das möchte ich nicht tun. Ich habe mir vorgestellt, ich könnte sowas tun. Und er sagte mir, Fred, warum dienst du Gott? Um dein Leben zu erfüllen? Ich habe dir schon gesagt, was unsere Not ist in der Gemeinde. Das interessiert dich nicht. Warum dienst du Gott? Oh, das hat mich durchbohrt. Bis diesen Tag, diese Frage folgt mir nach. Verfolgt mich. Warum dienst du Gott? Was verstehst du unter Gottes Dienst? Egal wo du landest, bewähre dich. Es gibt einen alten Spruch, mein Lieblings. Egal wo du hingehst, wenn du ankommst, da bist du. Und egal wo du bist, egal wo du landest, bewähre dich. Ihr kennt seine Bewährung, das heißt Timotheus' Bewährung, dass er wie ein Sohn dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Zeichne dich aus. Eine unserer US-Präsidenten war Executive Officer für den Oberbefehlshaber der ganzen US-U-Boot-Flotte. In seinem Vorstellungsgespräch mit dem Admiral redeten sie mehr als 3 Stunden über Politik, Kunst, Strategie, Waffengattung. Sie haben sehr gute Noten gehabt, Lazy. Er sagte, aye, aye, Sir. Haben Sie Ihr Bestes gegeben? Der junge Offizier zögerte. Nein, Sir. Der Admiral direkt kehrte in den Rücken und sagte, Sie können gehen. Und als der zukünftige Präsident sein Zimmer verließ und den Türgriff in der Hand hatte, dann stoppte ihn der Admiral mit einer Frage, die ihn nie losgelassen hat. Warum nicht? Eines Tages werden wir stehen vor einem. Und er wird uns fragen, Andy, hast du dein Bestes gegeben? Susie, hast du dein Bestes gegeben? Rainer, hast du dein Bestes gegeben? Und im Blick auf seine Herrlichkeit und Würde, das wird eine brennend aktuelle Frage, wenn er sagt, warum nicht? Warum nicht? Zeichne dich aus. Egal, was dein Dienst ist, egal, wie unscheinbar es ist, er ist. Zeichne dich aus. Die Schrift sagt, Jeremia sagt in Kapitel 48, verflucht sei, wer das Werk des Jehovas lässig treibt. Und letzte Prinzip, diene im Rahmen einer biblischen Gemeinde. Gnadengaben sind eine Befähigung zum Dienst an Glieder an einem örtlichen Leib in einer Gemeinde. Die Pfarrkirche mag reden über Begabungen, sie mögen deine Gaben einspannen, du magst eine sehr wichtige und wesentliche Arbeit tun, aber deine Begabungen waren bestimmt für eine örtliche Gemeinde. Und bist du in einer Kirche, in einer Volkskirche? Ein junger Mann in der DDR erzählte mir frustriert, ja, wir haben geredet mit dem Pfarrer, ich glaube nicht, dass er gläubig ist, er ist ganz positiv wegen Astrologie, er predigt das Evangelium nicht, es ist furchtbar, wir versuchen Zeugen zu sein in der Kirche, und ich sagte, Gerhard, sei ganz ehrlich für eine Minute. Weißt du, was die Volkskirche ist? Sie ist etwa wie Indira Gandhi. Kannst du dich erinnern, wie Indira Gandhi starb? Sie war 13 Mal geschossen. Sie sah aus wie wahrscheinlich wie Emmentaler Käse. Und sie versuchten diese Frau 3 Stunden lang zu wiederbeleben. Und das versuchst du zu tun, Gerhard. Glaubst du, dass Indira Gandhi leben kann mit 6 Löcher Und glaubst du, dass die evangelische Kirche so erretten ist? Wenn du im Schlamm stehst, bist du in keiner Lage, Leute aus dem Schlamm herauszuziehen. Wenn du Leute aus Schlamm herausziehen willst, musst du auf einem Fels stehen. Und der Fels Gottes in dieser Welt, der Pfeiler und Grundsäule der Wahrheit ist die Gemeinde. Wenn du eine Gabe hast, bist du gläubig. Wenn du keine hast, bist du nicht gläubig. Jeder Gläubige hat eine Gabe. Und wenn du eine Gabe hast, erwartet Gott, dass du eine Verantwortung erfüllst in einer biblischen Gemeinde.